In der heutigen Episode spreche ich mit Professorin Dr. Habilitata Friederike Rosenberger. Sie bringt über 15 Jahre Forschungserfahrung mit und unterstützt seit vielen Jahren Doktoranden und Doktorandinnen. Mit coworking-promotion.de startet sie jetzt ein Online-Coworking. Das heißt, in Kleingruppen soll fokussiert gearbeitet werden und gemeinsam sollen die Doktorarbeiten so erfolgreich abgeschlossen werden. Wir sprechen über die ersten Schritte auf diesem Weg und wir sprechen über die Herausforderungen, Promovierende auf dieses Angebot dann auch aufmerksam zu machen. Das sind die Themen für diese Folge und ich würde sagen, wir starten gleich rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Digital Economics Podcast Folge. Heute spreche ich mit Friederike Rosenberger. Und ich bin über Fabian, der ein sehr guter Freund von mir ist, auf dich aufmerksam geworden, der gemeint hat, du baust ein cooles Unternehmen auf, ein cooles Startup, ein cooles Projekt und hat mir davon erzählt und hat gemeint, ich soll dich mal im Podcast holen. Und denke auch, du hast da was Spannendes, was du gerade aufbaust. Ich glaube, am besten übergebe ich dir einfach mal die Worte, weil wenn du ganz neu, frisch im Aufbauen bist, dann ist ja Idee-Pitchen bestimmt was du im Moment tagtäglich machst.
Hallo Luis, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung in deinen super Podcast. Genau, also was ich gerade am Aufbauen bin, ist eine Coworking-Plattform speziell für Promovierende. Das heißt, eine Plattform, auf der Promovierende online zusammenarbeiten können, damit sie nicht so alleine an ihrer Dissertation schreiben müssen.
Und das Ganze findet online statt oder offline?
Das Ganze findet online statt.
Wie ist da das Format? Also gibt es feste Uhrzeiten oder ist das einfach quasi irgendein Link, der dauerhaft erreichbar ist, wo Leute jederzeit reingehen können?
Genau, also das ist im Prinzip ein Zoom-Link, der dauerhaft erreichbar ist. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten, sich mit anderen Mitgliedern zum Coworking zu verabreden. Da haben wir einmal eine WhatsApp-Gruppe und einmal einen Kalender, in den man sich eintragen kann, weil erfahrungsgemäß feste Termine zum Arbeiten unheimlich wichtig sind.
Und wie kam es zu der Idee? Wie ist der Entstehungsprozess? Ja.
Also ich bin selber Wissenschaftlerin und ich habe viele, viele Jahre lang an verschiedenen Unis oder Unikliniken selbst Doktoranden betreut, auch in Promotionsprogrammen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch aus meiner Doktorarbeit selber, aber auch in der Betreuung, dass es an irgendeinem Punkt unheimlich zäh wird, seine Doktorarbeit alleine zu schreiben. Und in verschiedenen Formaten habe ich gesehen, dass das gemeinsam einfach besser klappt. Und dann haben wir, also ganz früher hatte ich mal die Idee, so eine Art Schreibkloster, also physisch aufzubauen. Und dann, das ist aber natürlich super aufwendig, da müsste man ja Übernachtung, also ein Hotel eigentlich mit bedienen. Mit Corona, als das ganze Online-Zeug dann losging, ist mir aber die Idee gekommen, dass man das Ganze auch virtuell gestalten könnte. Und inzwischen haben ja alle genügend Erfahrung, virtuell zusammenzuarbeiten. Und ich habe das auch schon mit Doktoranden zum Teil ausprobiert. Das hat super geklappt. Und so bin ich auf die Idee gekommen, eine Website zu eröffnen.
Und dann war quasi auch die Überlegung, nicht nur zu sagen, okay, ich mache da jetzt ein kleines Hobby draus, sondern das ist wirklich was quasi als Geschäftsmodell langfristig angedacht ist.
Genau, das ist auch als Geschäftsmodell angedacht. Das ist wahrscheinlich realistischerweise nicht so, dass man davon komplett leben kann, aber als Nebentätigkeit, die auch so lohnend ist, dass ich sie machen kann. Es ist nämlich so, dass es nicht nur so ist, dass sich die Promovierenden untereinander einfach verabreden und da alleine vor sich hinarbeiten, sondern ich möchte die auch gerne supporten mit meinem Wissen, meiner Erfahrung als selbsthabilitierte Wissenschaftlerin und biete dann so moderierte Sessions eben auch an. Also zum Beispiel gibt es montags morgens einen gemeinsamen Check-in, wo alle Mitglieder sich sehen, besprechen können, was haben sie diese Woche vor, mit wem wollen sie sich verabreden. Dann machen wir eine Monatsreflexion, wo wir gucken, wo steht wer gerade, was ist besonders wichtig. Und dann biete ich im Moment einmal im Monat, das werde ich aber auch nach der Nachfrage anpassen, so einen 2-Tage-Kompakt-Workshop an, wo man so 9 Stunden am Stück mir Fragen stellen kann, wo ich unterstütze bei Einleitung, Ergebnissen, Methodik, Diskussion und alle Fragen beantworte, die die Teilnehmer haben.
Ich gehe davon aus, dass quasi, ich bin ganz stark in dieser Produktwelt drin, du bist ganz stark in dieser Wissenschaftswelt drin. Wie monetarisierst du? Also wie werden Gebühren erhoben? Ist das ein Subscription-Modell? Also gibt es da ein Abonnement, was Leute abschließen? Oder ist das eine einmalige Zahlung? Oder kann man quasi sich individuell Sachen zusammenpicken? Oder wie nimmst du Geld ein und was nimmst du dafür?
Genau, also ein Zwischending aus den Dingen, die du gesagt hast. Es gibt eine Mitgliedschaft, einfach um auf die Zoom Coworking-Plattform, den Kalender, die WhatsApp-Gruppe und so zugreifen zu können, an den Montagmorgen-Session und an den Monatsreflexionen teilnehmen zu können. Das ist ein Monatspreis, der ist gestaffelt. Wenn man eine Einmonatsmitgliedschaft abschließt, liegt der bei 29 Euro und dann wird es für 3 und 6 Monate entsprechend günstiger pro Monat. Das ist so die Basis. Und dann kann man aber für diesen 2-Tage-Workshop, wo man komplett gecoacht wird von mir, kann man ein Ticket extra kaufen.
Was ich oft interessant finde, quasi im Kontext von quasi Coaching, im Kontext von solchen Sachen, die quasi Schulungen etc. Also ich würde es jetzt nicht exakt in die Ecke stellen, aber grob geht es ja in so eine Richtung. Da ist ganz oft, dass ich höre, naja gut, es macht eigentlich mehr Sinn, nicht Privatpersonen zahlen zu lassen, sondern Firmen. Hast du in solche Richtungen irgendwie gedacht oder gibt es das eigentlich gar nicht? Also promoviert, ich hab weder promoviert noch bin ich irgendwie mit dem Thema in Verbindung, aber promoviert man zusammen mit einer Firma oder ist das wirklich was man am Lehrstuhl macht und komplett losgelöst von der Firma?
Genau, man promoviert tatsächlich losgelöst von der Firma an einem Lehrstuhl oder auch als externer Doktorand. Das gibt es sogar auch auf eigene Kosten sozusagen. Aber deine Idee ist trotzdem super. Es gibt nämlich durchaus Forschungsgemeinschaften, die auch ein großes Interesse daran haben, dass ihre Doktoranden nicht auf der, sagen wir mal, auf der Endstrecke verdursten. Das ist nämlich gar kein so seltenes Phänomen, dass man mit der Doktorarbeit gut vorwärts kommt und dann am Ende, wenn es ans Schreiben geht, sich doch ganz schön schwer tut und dann entweder viele Jahre braucht oder sogar abbricht. Und deswegen habe ich schon vor, an Forschungsgemeinschaften heranzutreten, wie zum Beispiel die Helmholtz-Gemeinschaft Leibniz. Kann ich auch mal DFG probieren, aber das würde ich eben erst dann gerne machen, wenn die Plattform schon so richtig gut läuft und ich auch eine große Mitgliederzahl nachweisen kann.
Hast du drüber nachgedacht, quasi, also im Moment läuft viel über WhatsApp und so weiter. Ich kenne jetzt solche Gruppen aus einem anderen Kontext. Da läuft dann viel über Discord und über Slack und so weiter. Also technologisch das auch auszubauen oder ist quasi da, also ich glaube, es hängt ja immer so ein bisschen von den Benutzern ab. Also worauf haben die dann noch Lust? Wofür sind die offen und so weiter? Wollen die eine App wirklich auf dem Handy haben und so weiter explizit dafür?
Genau. Erstmal habe ich gedacht, dass es niederschwellig ist, mit WhatsApp anzufangen, weil das die allermeisten Menschen sowieso auf dem Handy haben. Jetzt ist aber meine Frage an dich zurück. Was ist aus deiner Sicht der Vorteil, wenn ich Slack oder sowas zusätzlich auf mein Handy mache dafür?
Also ich finde persönlich, also gibt es quasi Gruppen, in denen ich irgendwie drin bin, die würden auf WhatsApp gar nicht funktionieren. Also da geht es viel um diese Digital Nomad Communities, wo quasi in irgendeinem Ort oder sowas sich Leute koordinieren, wo aber so viele Gespräche parallel stattfinden, dass man quasi, wenn das eine WhatsApp-Gruppe wäre, dann wird das halt total ausarten, weil man ganz viele Threads hat zu unterschiedlichen Themengebieten. Bestimmte Themengebiete tue ich dann muten, andere sind aktiv interessant für mich. Man kann sich gegenseitig pingen, also man kann zum Beispiel auch sagen, ich habe den Channel gemutet. Aber wenn dann jemand mit @Luis, dann ploppt das dann doch wieder bei mir auf. Dann kann man quasi auch in einem Thread selbst, also es ist wie so ein Forum quasi, oder also im Forum gab es ja auch diese, wie hieß denn das? Im Forum gab es also auch so übergeordnete Forenkategorien quasi. Also ein Forum hat ja immer mehrere Kategorien. Ich glaube, Forum als solches ist irgendwie mit dem Tod von PHP auch so ein bisschen verschwunden. Ich glaube, also vom Format her war das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Und das gibt's halt bei Slack und bei Discord, finde ich, sehr, sehr schön umgesetzt. Und zusätzlich hat man das dann halt noch, dass quasi in dieser einzelnen Kategorie oder in dem einzelnen Forumbeitrag gibt's dann quasi untergeordnet zu einem Ding, was jemand geschrieben hat, können Leute quasi nur auf diese eine Zeile drauf eingehen. Und das sieht man dann aber nicht in der Übersicht. Es sei denn, man klickt dann drauf und dadurch bleibt einfach alles übersichtlich. Und man kann mit Emojis reagieren. Also es ist einfach ein Stückchen weiter als jetzt nochmal WhatsApp, wodurch ich halt die Möglichkeit habe, zum Beispiel einfach zu sagen, ah, okay, habe ich zur Kenntnis genommen und mache nur einen Haken dran und schreibe nicht eine Nachricht. Genau.
Okay, danke. Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Perspektive. Bisher habe ich mir das mit der WhatsApp-Gruppe eher so vorgestellt, dass man da reinschreibt, hallo ihr alle, ich bin ab jetzt für 3 Stunden online, wer hat Lust mit mir zu arbeiten? Oder wer kommt morgen früh um 8 dazu, wenn ich bis um 11 meine Sachen erledige? Dann macht es natürlich tatsächlich Sinn, dass das jeder liest. Ansonsten kann so eine Gruppe ja aber auch super nervig werden, wenn da ansonsten Texte drinstehen, die nicht alle interessieren. Ne? Da würde ich, im Moment würde ich das als Admin so ein bisschen betreuen, dass da nicht zu viel Traffic dann ist, der alle nervt. Aber dann ist das eine gute Idee.
Ja, ich würde halt sagen, manchmal ist quasi ja dieser Traffic, der quasi für den großen Teil der Gruppe nervig ist, ja für einen Einzelnen als einzelne Person irgendwie super cool. So, also in den meisten Slack-Channels gibt es irgendwie noch so ein Katzen-Thread, wo dann Leute Katze will, also Bilder von ihrer eigenen Katze schicken und es gibt einen Hunde-Thread und ich bin dann im Hunde-Thread mit drin, aber im Katzen-Thread nicht, weil, ja, so halt, also ich frage mich quasi in dem Kontext, wo ihr da arbeitet, gibt es da überhaupt quasi die Notwendigkeit für diese Gespräche oder ist es wirklich mehr ein, okay, ich brauche einen Accountability-Buddy, damit ich da jetzt nicht alleine irgendwie rumprokrastiniere?
Ich sehe eher das. Kann man ja mal abwarten, wie sich das entwickelt, aber ich sehe wirklich eher das. Einen niederschwelligen Weg, um sich schnell zu verabreden.
Finde ich aber auch spannend, also wenn ich so drüber nachdenke. Also jetzt, Fabian zum Beispiel schätze ich als wahnsinnig disziplinierten Menschen ein. Also so oder generell Leute, die promovieren, hätte ich jetzt auch so das Bild im Kopf, dass ich nicht davon ausgehen würde, dass denen das passiert, dass sie prokrastinieren. Und ja.
Guter Punkt. Ich sehe tatsächlich die Prokrastinierenden als eine Zielgruppe und die gibt es schon unter den Doktoranden, weil wenn jemand seine Doktorarbeit diszipliniert durchzieht, zum Beispiel eine Studie macht oder eine Recherche macht und das super gut hinkriegt, heißt das noch lange nicht, dass er sich mit dem Schreiben leicht tut und ihm das auch gut von der Hand geht. Und da ein bisschen Unterstützung durch die Community, aber auch durch das Coaching, was ich beim Coworking dann reingeben kann, erachte ich oder habe ich erlebt in der Vergangenheit, wo ich Doktoranden betreut habe, als super hilfreich. Und dann gibt es noch die andere Gruppe, die ich als Zielgruppe sehe. Es ist einfach so, selbst wenn man diszipliniert ist und sogar ganz gut schreibt oder ganz gerne schreibt, ist es so, dass man eine verdammt lange Zeit freitagsabends seinen Freunden sagen muss, ich gehe nicht mit ins Kino, ich komme nicht mit übers lange Wochenende, weil ich an meiner Arbeit schreiben muss. Und dann sitzt man alleine zu Hause und das ist ein bisschen ätzend. Und das ist einfach netter, wenn man dann weiß, Anna und Tim und Marcel sind auch gerade online und ich arbeite mit denen zusammen, als wenn ich meinen Abend alleine verbringe. Also diese zwei.
Vermutlich sogar auch noch in die andere Richtung, auch dieses, dass dann jemand da ist, der dann irgendwann sagt, so, ey, komm, es ist jetzt 12 Uhr, jetzt mach mal Feierabend.
So. Genau, so. Auch sagt, hey, wir haben heute echt was Gutes geschafft. Ne? Ja, das sagt einem ja sonst auch keiner.
Ja, ja ich werde auf gar keinen Fall noch einen Master in meinem Leben machen. Ich habe sehr gekämpft mit Bachelorarbeit, mit genau dem Thema, mit Prokrastinieren und Co. Und war unglaublich dankbar in der Zeit dafür, dass es Malte gab, meinen Mitbewohner, der dann einfach quasi in bestimmten Momenten einfach, ja, es sind ja oft Kleinigkeiten, aber halt einfach dieses, ja, keine Ahnung, wenn man alleine auf sich stolz ist, ist es gar nicht so schön, wie wenn noch jemand stolz ist. Ja. Und ja. Jetzt haben wir im Vorgespräch auch schon ein bisschen gesprochen über Challenges, die du jetzt gerade im Moment so ein bisschen hast. Willst du mal erzählen, was quasi im Moment so deine Herausforderung ist?
Genau, also was passiert ist, ist, dass ich eine Google Ads-Kampagne gestartet habe zu der Coworking-Promotion-Website. Und tatsächlich werden die Suchbegriffe einfach nicht gesucht, was mir auch total einleuchtet. Denn wenn niemand weiß, dass es eine Coworking-Plattform für Promovierende gibt, dann googelt auch keiner danach. Und normalerweise ist ja Google jetzt die beste Möglichkeit, um irgendwas zu finden. aber in diesem Fall scheint das nicht so zu sein. Und ja, das war auch eine Frage an dich so, was du dir vorstellen könntest, was da noch alternative gute Werbemöglichkeiten wären.
Ja, Fabian hatte quasi auch gesagt im Sinne von Luis, du hast doch mal Google Ads gemacht. Und ich so, Fabian, ich glaube, Google Ads ist nicht der richtige Kanal. Und habe dann hier Google Search Console angeschmissen. Du hast halt auf Online Coworking, hast du 10 bis 100 Suchanfragen im Monat in Deutschland. Video Coworking 10 bis 100 und Coworking Online Plattform 10 bis 100. Und Promotion Coworking und Doktorarbeit Coworking sind es 0 bis 10. Das heißt, es können halt auch mal, keine Ahnung, ein oder zwei sein. Es können aber auch mal 3 Monate lang irgendwie null sein. Also es ist halt so spezifisch in der Nische. Das ist, glaube ich, halt wirklich, wirklich Quatsch, mit Google Ads zu arbeiten. Was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn man halt weiß, okay, jemand promoviert gerade, wo hält er sich auf, wo kann man den ansprechen? Also ich meine, das Einfachste ist natürlich irgendwie bei Instagram oder sowas. Wenn in dem Moment, wo Facebook weiß, okay, die Person ist am Promovieren, dann kann ich ja bei Instagram ganz dediziert diese Zielgruppe irgendwie ansprechen. Bin mir aber nicht sicher, wie gut quasi wirklich Facebook genau das einschätzen kann. Also weil Facebook kann sehr gut einschätzen, oder jetzt Meta kann sehr gut einschätzen, ob ich mich für Hunde interessiere, und weiß auch explizit, dass ich Golden Retriever am liebsten mag. Aber ob man jetzt am Promovieren ist oder nicht, das sind halt dann auch oft viele Schätzungen und hängt so ein bisschen davon ab, was für ein Content man sich halt anguckt. Und mein Bauchgefühl wäre jetzt erstmal auch, dass viele Promovierende gar nicht so viel auf TikTok und Instagram und Co. unterwegs sind. Aber ich korrigiere mich da auch gerne.
So besondere Menschen sind Promovierende. Würde ich sagen, also dass die auf TikTok und Instagram unterwegs sind, glaube ich sehr wohl. Inwieweit die aber im Internet spezielle Suchanfragen zu ihrer Promotion hinterlassen, das würde ich mal bezweifeln. Weil das, also die googeln vielleicht Fachbegriffe und dann weiß Meta, dass die sich, was weiß ich, für was Spezifisches, Biologisches interessieren oder so, aber dass das Doktoranden sind, weiß Meta dadurch wahrscheinlich noch nicht.
Ja, da werden die Algorithmen auch immer total überschätzt. Das ist halt, also ich habe früher, ich habe ein paar SEO-Workshops gegeben, also Suchmaschinenoptimierung, und habe dann als erstes die Leute googeln lassen nach Bank. Und dann gibt es Leute, die kriegen die Deutsche Bank als erstes vorgeschlagen, andere vielleicht die Commerzbank, andere vielleicht eine Geschäftsbank, andere vielleicht irgendwie eine Filialbank, wie irgendwie Sparda oder Kreissparkasse. Und meine Mutter kriegt irgendwie eine Gartenbank vorgeschlagen und ich kriege vielleicht irgendwelche Neobroker vorgeschlagen. Also man sieht relativ krass, dass Google schon auch einschätzen kann, quasi, wie ist man so drauf. Aber an solchen Stellen ist es halt auch irgendwie eindeutig, weil Google schon durch das Suchvolumen, durch das Suchverhalten irgendwie so das Alter einschätzen kann. Und interessiere ich mich überhaupt für das Thema Finanzen oder ist Gärtnerei vielleicht eher das Ding, was zu mir passt? Und ja, dann ist es aber halt auch einfach relativ platt und man kann es relativ easy beeinflussen. Also wenn man irgendwie dann mal nach Haus kaufen googelt und sich dann irgendwelche super teuren Finanzierungsangebote anguckt, dann merkt man, also heute gibt Google die Daten nicht mehr raus, früher haben sie die rausgegeben, dann merkt man, steigt plötzlich das geschätzte Einkommen, was man hat, und das geschätzte Vermögen. Also so, ich würde auch jedem empfehlen, quasi, wenn man irgendwas mit Schulden googelt, das immer im privaten Inkognito-Browser. oder ja, also alle Sachen, die man nicht im Profil drin haben möchte, weil sich da ein Profil bildet. Und ich frage mich halt wirklich, ob man Promotionsstudenten wirklich klar abgreifen kann. Aber das wäre was, wo ich mir denke, also das wird, glaube ich, mehr Sinn machen als Google Ads, das einfach mal auszuprobieren, irgendwie 50 Euro draufschmeißen und gucken, ob da was bei rumkommt, oder vielleicht 100 Euro oder sowas, aber jetzt nicht die riesen Geldmengen. Und wenn sich dann eine Person irgendwie meldet bei so einem Google-Formular, also jetzt gar nicht overengineeren und dann direkt, es muss dann jemand bezahlen oder sowas, sondern es reicht ja, dass jemand ein Formular ausfüllt. Oder es reicht ja auch überhaupt schon mal, dass jemand draufgeklickt hat. Ja, bin ich mir nicht sicher. Und das andere, also was ich halt, glaube ich, bei dir wahnsinnig cool fände, wäre Podcast. Also so, es ist ja was, wo, wenn jemand sagt, er ist in der Promotion, Das wäre, glaube ich, spannend, dann auch einen Podcast zu hören, gerade weil es so in der Nische ist. Ich glaube, das ist auch was, was so Mund-zu-Mund-Propaganda sich auch verbreiten könnte. Also, weil jemand hat Probleme, kommt nicht voran und dann gibt es einfach eine gute Podcast-Folge, die dann geteilt wird. So. Also, ich mache ja im Moment meinen Podcast sehr random, einfach weil ich Spaß dran habe und weil ich Gründer toll finde. Aber an der Stelle glaube ich, dass Podcast eigentlich ein ganz schönes Format sein könnte. Oder beziehungsweise, wenn du dich sogar traust, irgendwie YouTube und halt genau die Probleme, die du im Coaching besprichst, kannst du ja auch in einer Podcast-Folge besprechen oder kannst du ja auch in einem YouTube-Video irgendwie erklären.
Das ist eine gute
Ja,
Idee.
ja, ja.
Ah, super, Luis, vielen Dank.
Gerne. Ich bin auch kein Profi-Marketing-Typ. Also am besten noch mal eine Zweitmeinung. Aber also ich glaube, Google ist auf jeden Fall Quatsch. Ich glaube, Instagram und Co. könnte. Und Podcast ist, abgesehen davon, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, glaube ich, halt auch was. Also ich glaube, dein Problem ist ja ein bisschen auch dieses, also wir haben ja jetzt quasi die ersten 10 Minuten einfach drüber gesprochen, was genau bietest du an, was kostet das, was genau bringt mir das und so weiter. Und es gibt halt Produkte, die sind, da verstehe ich, was kriege ich da? Also ich verstehe, ich kaufe mir jetzt eine Flasche Wasser und die kostet mich 2 Euro und ich weiß genau, was ich bekomme. Und ich würde halt sagen, schwieriger hat man es, wenn man erstmal erklären muss, was genau man anbietet. Und da braucht man halt einfach Zeit dafür, ja.
Ja, also es gibt ja Coworking-Seiten, die ganz erfolgreich laufen, so Focus Mate und solche Sachen. Die verabreden sich aber zu allem möglichen Dingen, die sie sonst aufschieben würden, wenn sie es alleine machen würden. Und da wird aber auch damit geworben, dass man zum Beispiel seine Pflanzen gießt oder seine Wohnung putzt. Und das macht von der Arbeitsatmosphäre, ist das für Doktoranden natürlich nicht die richtige Sache, ne? Wenn am anderen Ende der Kamera. Deswegen mehr so dieser akademische Fokus. Genau, aber an sich ist es, oder du hast ja auch gesehen, dass nach Coworking oder Online-Coworking schon Leute gegoogelt haben, nur dass eben keiner auf die Idee kommt, dass es das speziell für Doktoranden geben könnte.
Aber auch da würde ich sagen, also ich glaube, das ist, also das ist ja immer quasi, man muss das in Relation sehen. 10 bis 100 klingt vielleicht viel, das ist aber quasi, also das ist quasi ein Rechnungsfehler. Also so, das kann auch 0 sein. 10 bis 100 ist, also ich würde sagen, die Aussage von mir wäre, da ist kein Suchvolumen drauf. Also Online-Coworking ist einfach. Quasi, also ich glaube, selbst der Begriff Coworking ist nicht für jeden klar. Also so, es gibt Leute, die wissen nicht, was ein Coworking Space ist. Also ich glaube gar nicht, dass das Interesse an sowas gar nicht da ist, sondern einfach, dass Leute wissen gar nicht, wonach sie suchen sollen oder wissen gar nicht, dass sowas überhaupt existieren könnte. Ja. Ja. Wo halten sich denn, also weil das finde ich eigentlich oft die spannendere Frage, wo halten sich denn Promovierende viel auf?
Wenn Sie vorwärts kommen wollen, zu Hause an Ihrem Schreibtisch. Nee, an der Uni und viele Arbeit, also in der Schreibphase am Ende, wo es dann aus meiner Sicht auch am kritischsten ist, ist bei vielen auch der Arbeitsvertrag am Lehrstuhl schon zu Ende und sie müssen schon irgendwie einen anderen Job machen und dann noch nebenher die Doktorarbeit fertig schreiben. Das ist die Phase, die richtig anstrengend und richtig zäh ist. Also die gehen praktisch arbeiten, kommen dann nach Hause und müssen dann abends schreiben.
Aber das ist alles eher zu Hause als jetzt irgendwie in der Bibliothek oder so.
Man kann auch in der Bibliothek schreiben, das kann man auch.
Weil was ich ja spannend finde, ist quasi, also komplett jetzt auch losgelöst von, es muss jetzt alles online sein oder es muss jetzt alles irgendwie, also man muss auch Meta kein Geld in den Rachen werfen, wenn es andere Wege gibt. Also manchmal ist ja auch wirklich einfach dieses. Ja gut, wenn ich jemanden habe, der jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag auf Instagram ist und vielleicht auch schwer targetierbar ist, weil er jetzt gar nicht explizit sich mit Doktoranden-Themen auseinandersetzt auf Instagram, kann es ja trotzdem sein, dass irgendwie ein Aushang am schwarzen Brett in der Bibliothek irgendwie viel, viel, viel mehr irgendwie Effekt hat am Ende.
Ja,
Genau.
ich habe mir auch schon mal eine Liste mit den Unis in Deutschland, die Promotionsrecht haben, rausgesucht. Das sind natürlich gar nicht so wenige. Da kann ich mal eine schöne Reise machen und alle Uni-Bibliotheken abklappern.
Was ich dir da empfehlen würde, was ich ultra spannend finde, ist, also das habe ich bis jetzt nur in so einem Fun-Kontext gemacht, ist QR-Codes zu erzeugen, und zwar unterscheidend nach Standort. Das heißt, also es gibt diverse Webseiten, die das anbieten. Ich glaube, ich war damals bei qr-generator.de. Ist Teil von Bitly. Man sieht quasi erstens, wo wurde der QR-Code gescannt, also in welcher Stadt. Und man sieht, man kann zweitens halt auch Kampagnen anlegen. Also sagen, okay, ich mache jetzt für also quasi alles, was auf diesen Link geht, ist diese eine Kampagne. Alles, was auf diesen Link geht, ist diese Kampagne. Oder dass man es nach Hochschulen irgendwie unterscheidet, dass man einfach mal so Testläufe machen kann, dass man irgendwie unterschiedliche Visuals irgendwie ausprobiert, unterschiedliche Titel ausprobiert. Weil das ist ja, glaube ich, bei dir auch eine Herausforderung, dieses, okay, was ist quasi dieser eine Satz, der groß genug ist, dass da nicht Fließtext steht, der aber quasi auch noch professionell genug ist, dass sich da jemand von angesprochen fühlt. So, also im Idealfall steht da ja nur ein Satz drauf plus ein QR-Code, sonst nichts. Würde ich jetzt sagen.
Perfekt, perfekt. Aber das ist eine gute Frage, was ist dieser Satz?
Da würde ich viel ChatGPT benutzen. Und dann aber halt mal unterschiedliche Sachen gegeneinander ausspielen und dann mit den QR-Codes. Wir haben mal unter Alkoholeinfluss uns drüber geärgert, dass Döner so teuer wird und die Klapprotpreisbremse, die Dönerpreisbremse ausgerufen und eine Petition aufgemacht und dann wohl eine Webseite gebaut und QR-Codes erzeugt und die dann verteilt. Und es ist ganz spannend halt zu sehen, wo diese QR-Codes gescannt werden, weil die halt inzwischen, also wir haben so Aufkleber, weil die inzwischen in diversen Clubs quasi auf der ganzen Welt sind. Ich habe schon auch mal im Hostel weitergegeben und sehe jetzt dann halt, keine Ahnung, dass dann Leute in L.A. Irgendwie diesen QR-Code scannen. Und an der Stelle ist es natürlich überhaupt nicht produktiv, also es ist einfach nur für Fun. Aber ich glaube, bei dir könnte das eigentlich auch spannend sein, zu sagen, okay, also warum nicht über QR-Codes arbeiten und warum darüber auch nicht zu testen? Weil es vermutlich irgendwie das ist, wo man am ehesten quasi wirklich sehr, sehr spitz die Zielgruppe erreicht. Aber ich keine Ahnung, ich denke jetzt auch nur sehr random rum. Was mich ja interessieren würde, ist, also wenn das jetzt sehr gut läuft, also so du kommst jetzt an den Punkt, wo du 50 Leute drauf hast, die das sehr regelmäßig nutzen, was wäre für dich langfristig die Wunschvorstellung? Wo soll es im Idealfall hingehen?
Na, vielleicht bin ich da irgendwie ein bisschen gutgläubig, aber meine Wunschvorstellung ist, dass die Doktoranden einfach gerne, dass die sich freuen, zusammenarbeiten zu können und gerne zusammenarbeiten und eben regelmäßig die Coaching-Sessions auch in Anspruch nehmen dann da drin, die moderierten Sessions.
Könntest du dir auch vorstellen, da ein Team aufzubauen, das zu internationalisieren etc.? Oder ist das?
Genau, also Ausweitung auf Europa ist absolut möglich und was vielleicht auch Sinn macht, ist eine Ausweitung auf Bachelor- und Masterarbeiten, also auf Studenten. Ich habe das bewusst jetzt nicht mit drin, weil ich glaube, dass das so von der Ernsthaftigkeit oder der Arbeitsatmosphäre schon nochmal einen kleinen Unterschied macht, ob man seine Bachelorarbeit fertig schreiben will oder seine Promotion. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Studentenebene auch gibt, wo das angenommen werden könnte. Natürlich gibt es einfach auch viel mehr Studenten als Doktoranden.
Ja, was mich aber halt auch wirklich noch umtreibt, ist also diese Überlegung, hätte ich das damals bezahlt? Ich weiß es nicht. Aber das ist halt immer das Problem, wenn man quasi B2C macht. Also wenn man nicht an Unternehmen geht, die halt viel, viel Budget zur Verfügung haben, sondern quasi, wo halt der einzelne Euro dann noch wehtut und man sich das sehr gut überlegt. Aber das ist vermutlich das, was du meinst, an der Promotion hängt dann einfach sehr viel dran und man will es dann auch einfach fertig haben.
Das sehe ich als Unterschied zu einem Studenten. Da die Preisstaffelung müsste natürlich anders sein bei Studenten. Da wäre dann auch der Service anders, den ich leiste, weil so viel könnte ich dann ja gar nicht zusätzlich machen. Doktoranden verdienen in der Regel schon ein bisschen Geld. Also haben schon ein Einkommen und haben natürlich einen hohen Druck, fertig zu werden.
Ja. Aber wie ist das da? Können die, also haben die nicht diese harte Deadline?
Nee, die gibt's nicht.
Ah, okay.
Nee, das also es kann sein, dass auch. Irgendwann, ja, es ist einerseits ärgerlich. Es kann natürlich sein, dass der Doktorvater oder die Doktormutter irgendwann sagt, lieber Doktorand, wenn du nicht nächstes Jahr fertig bist, mache ich nicht mehr mit oder so. Aber eine harte Deadline, gut, also die gibt es manchmal schon, aber der Trick ist, dass man sich einfach später einschreibt. Also man schreibt sich praktisch erst ein halbes Jahr vor Abgabe ein, damit man ganz sicher die 3-Jahres-Regelung einhalten kann oder so.
Ah, okay. Wie denkst du darüber? Also glaubst du, eine Deadline wird gut tun?
Meiner Erfahrung nach können die Doktoranden ganz häufig gar nichts dafür, dass sie nicht schneller fertig werden, weil irgendwie entweder die Experimente länger dauern oder sie abhängig sind von anderen Wissenschaftlern am Lehrstuhl, die nicht schnell genug liefern. Und dann wäre das natürlich irgendwie eine fiese Sache, wenn man das macht. Dann müsste man an anderen Stellschrauben drehen, dass das fairer wird. Aber die gibt es auch schon. Also es gibt immer mehr begleitete Promotionsprogramme. Allerdings auch da sitzen die Leute doch wieder am Ende alleine am Schreibtisch und versuchen, das zu Papier zu bringen.
Okay, ja, spannende neue Welt und glaube ich auch gut und schön, dass es Leute gibt, die da das Durchhaltevermögen haben.
Vielleicht kann ich es denen ja ein bisschen leichter machen mit der Plattform.
aber super cool. Also ich finde grundsätzlich dieses ganze Coworking-Thema hat, glaube ich, riesiges Potenzial. Also ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben zum Thema Coworking. Also ich habe eine Coworking-Space-Plattform gebaut. Also ich kriege den Titel nicht mehr ganz zusammen. Eine prototypische Umsetzung eines Property Management Systems im Kontext von Coworking Spaces, irgendwie so. Weil ich mir einfach denke, also Coworking Spaces sind so genial, also egal ob jetzt online, offline, etc. Einfach dieses Modell von, ich bin ganz großer Fan von Remote, aber ich bin kein Fan von, ich sitze alleine zu Hause. So, das ist einfach irgendwie, das ist nix. Und ich glaube, da wird ganz viel passieren und find's auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du dir da vorgenommen hast. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle quasi jetzt mal einen Haken erstmal dran. Aber ich fände es spannend zu gucken, was so die nächsten Jahre bringen und werd auf jeden Fall jetzt dann mal das auf dem Schirm behalten, wie es da so weitergeht. Und melde dich auch immer gerne, wenn irgendwelche Fragen sind,
die ich
spekulativ beantworten kann.
Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Echt super. Super hilfreich.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne dem Podcast folgen, teilen, abonnieren, kommentieren, bewerten etc. Was auf eurer Plattform, Podcast-Plattform eurer Wahl eben möglich ist. Ich fand es spannend, dass wir heute mal eine Folge hatten, die ein bisschen früher im Prozess von so einer Unternehmensentstehung dabei ist, wo viele Sachen sich noch finden und so weiter. Hat Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal gerne wieder dabei seid.